Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zum heutigen Schlag den Groß, also Schlag Gerald Groß, und wie immer schlägt Eva Schütz, Unternehmerin und Medienmacherin, zu.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Und schönen guten Abend, Gerald Groß, der irgendwie schon ängstlich reinschaut.
Oh, wir haben ja letztes Mal haben wir ja Therapie den Groß gehabt als Sendungstitel.
Richtig, das ist quasi unser
sonst
neues,
geht's gut, oder?
Das ist unser neues Konzept, Therapie den Groß. Ich glaube, da gäbe es auch jede Menge zu therapieren.
Neues TV-Format, die Hexen von Island.
also grundlegend dich zu therapieren, die Beweise, ja, quasi du lieferst uns täglich neue Beweise. Gerade eben wieder geschehen. Und wir sind alle einer Meinung, ein bisschen lachen muss sein, vor allem wenn wir solche Diskussionen am Tisch sitzen haben. Aber damit kommen wir jetzt zu einem total ernsten Thema, nämlich der Situation in Syrien. Und da haben wir etwas gesehen, das viele überrascht hat, nämlich in wenigen Tagen hat die ehemalige Al-Qaida-Gruppe in Syrien, das ist wichtig dazu zu sagen, es geschafft, Bashar al-Assad, den blutigen Diktator von Syrien, nach eben 13 Jahren Bürgerkrieg mit mehr als 500.000 Toten dort in die Flucht zu schlagen. Eva Schütz, Tausende oder Zehntausende Syrer haben in Österreich das gefeiert. Wie siehst du das?
Naja, wie du schon richtig gesagt hast, die anführende Gruppe dort war diese HTS von Abu Mohammed al-Julani, der ja bei der Al-Qaida war, der dann auch sehr lange im IS gekämpft hat. Der auch 5 Jahre, glaube ich, inhaftiert war wegen Terrordelikten, der sich jetzt relativ gemäßigt gibt und weltoffen, aber der ja in den letzten Jahren in Idlib eine Herrschaft errichtet hatte, und auch dort gab es ja bereits Proteste gegen ihn, weil er doch ein relativ brutales Regime dort hatte. Auch dort sind Menschen verschwunden, auch dort hat man Leute gefoltert, auch das war sehr, sehr autoritär geführt. Also ob der jetzt so weltoffen ist, wie er sich gerade gibt, das wird sich erst herausstellen in der nächsten Zeit. Und auf der anderen Seite hat man natürlich mit der SNA die Befreiungsarmee, die von der Türkei unterstützt wird, und ich glaube, Erdogan hat da eigentlich zwei Interessen. Das eine sind die 3,6 Millionen Türken, die Kurden, also und auch Syrer an der Grenze, die er gerne wieder zurückschieben möchte, weil er da schon wirklich ein Problem hat. Und natürlich sein Krieg gegen die Kurden im Nordosten und im Nordwesten des Landes. Also da sieht man schon, wie viele Interessen da wieder involviert sind. Die Kurden haben da jetzt auch mitgemacht, um Bashar al-Assad zu stürzen, aber sind jetzt schon wieder in diesem Konflikt eigentlich mit der Türkei und eigentlich die Opfer. Und ich glaube, da wird Europa oder auch die internationale Staatengemeinschaft wirklich schauen müssen, erstens, dass die Kurden da nicht wieder völlig unter die Räder kommen, weil wir erinnern uns noch, wer da gegen den IS gekämpft hat, das waren eigentlich die Kurden. Und das sollte man fast eine gewisse ein bisschen Dankbarkeit empfinden, auch als Europa, weil es waren die, die diesen Vormarsch des IS eigentlich gestoppt haben.
Absolut, das unterschreibe ich. Und das sind jetzt wie immer die ersten Opfer in dieser neuesten Eskalation. Gerald Groß, was ein bisschen überraschend war, Bashar al-Assad hat ja die letzten 13 Jahre nur politisch überleben können durch die Unterstützung einerseits der Terrormiliz Hisbollah aus dem Libanon, andererseits durch das Mullah-Regime im Iran. Die hatten Kämpfer dort, die haben Waffen geschickt, und vor allem durch die Unterstützung von Wladimir Putins Kreml. Es haben russische Militär vor Ort mitgekämpft, war auch kein Geheimnis. Die waren plötzlich alle wie aufgelöst. Wie schwach ist Putin, wie schwach ist der Iran, was ist da passiert?
Ich glaube nicht, dass der Iran schwach ist. Ich glaube auch nicht, dass Putin schwach ist, sondern man kann in Wahrheit nur hineinspekulieren, ob nicht im Hintergrund ein Deal gelaufen ist, Assad in Wahrheit und damit Syrien freizugeben, weil nach 11 Jahren keinerlei Chance bestanden 13. hat, oder 13 Jahren, keinerlei Chance bestanden hat, dieses Land wieder zu stabilisieren. Es war bereits filetiert, es ist von der Türkei herunter filetiert, es ist in das ehemalige Staatsgebiet, sind andere Truppen eingedrungen in Wahrheit. Das heißt, es war ein Flohzirkus, und irgendwann musst du erkennen, dass du diesen Krieg, auch diesen Bürgerkrieg, der im Übrigen entsetzlich war und ein Menschenrechtsverbrechen war, auch nicht gewinnen kannst. Es ist 20 Jahre her, liebe Isabel, und ein Monat, wo du im Übrigen zum gleichen Zeitpunkt in Damaskus warst wie ich, nämlich damals in einer Delegation von Al-Qaida, du als Journalistin, ich als Mitarbeiter. Und mir tut es insofern relativ leid, weil vor 20 Jahren sich Damaskus für mich unter dieser Autokratie, und das war es auch damals schon unter Assad, halt ein wenig anders dargestellt hat, als es sich heute darstellt. Da hat es ein mehr oder weniger respektables und friedliches Zusammenleben gegeben zwischen... Entschuldigung. Ich glaub, der Kreml ruft an.
Ja, ja, nein,
falls,
ja.
Falls du abhebst.
Es ist Donald sein, Trump.
Ah, es ist aber, Donald Trump, ja, dann richte ihm liebe Grüße aus. es hat mehr oder weniger ein friedliches Zusammenleben, respektables Zusammenleben zwischen Juden, zwischen der jüdischen Bevölkerungsgruppe gegeben, zwischen den Christen, die es
damals
in Libyen gibt.
Damals gab es übrigens in jedem Buchgeschäft in Damaskus Mein Kampf von Hitler zu kaufen. Ja. Und es waren Nazi-Kriegsverbrecher noch am Leben, die vom Assad-Regime dort
vollkommen,
versteckt
haben. Vollkommen richtig. Wir hatten ja eine dieser Begegnungen bei Mustafa Dlas,
absolut,
der in seinem Keller ein Aquarell im Übrigen gehabt hat, das erfolglose österreichische Aquarellmaler nicht unweit von diesem Studio hier fabriziert hat, der dann geglaubt hat, in Deutschland Politik machen zu können. Also da habe ich die Islamisten immer schon relativ gut verstanden, oder nicht verstanden, sondern kennengelernt.
Daher Klaas sind sie für mich immer... Achtung, Dlas und Assad waren keine Islamisten,
nein,
das waren
aber
eher
nur,
Kommunisten.
Um dir das zu erklären... dass das keine vornehme Sippschaft war. Mhm. Ja, okay. Und dass das keine ausgeprägten Menschenrechtskenner war, geschenkt. Und dass das keine Demokraten war, auch geschenkt. Nur am Ende ist mir halt, und das sage ich auch bei der Gelegenheit, ich werde wahrscheinlich sehr viele Mails bekommen, wo mir die Leute wieder mal fragen, ob ich deppert worden bin, mir ist am Ende eine berechenbare Autokratie halt lieber als ein islamistischer Gottesstaat. Weil am Ende fragt sich das Opfer der jeweiligen Diktatur nicht, ob er unter einem Soldaten Assad oder einem vollbärtigen Propheten Mohammeds geköpft worden ist. Es macht für ihn keinen Unterschied. So, und wenn ich sehe, was in diesem... Das, was wir derzeit sehen, ist ja die Auswirkung des arabischen Frühlings. Denn mit dem arabischen Frühling hat es ja begonnen. Was dieser arabische Frühling gebracht hat, Stichwort Libyen, Stichwort Irak, Stichwort Tunesien, Stichwort Ägypten, mit Verlaub gesagt, also eine Erfolgsgeschichte
wurde es. Nur weil du jetzt 20 Jahre angesprochen hast, ich war auch danach, nämlich 2012, als ISIS entstanden ist, zweimal im Syrienkrieg für eine Reportage, und es hat sich damals schon gezeigt, das gibt es manchmal, das habe ich auch heute kommentiert für OE24, dass Pest gegen Cholera miteinander
gekämpft haben. Man trifft sehr gut.
Nein, nein, du hast natürlich völlig recht, vor allem, wenn man zum Beispiel Libyen anschaut, ist mittlerweile ein Failed State, also dort herrschen Kriegsherren der blanke Terror. Das muss man ehrlicherweise sagen. Natürlich ist es, glaube ich, für jedes Land schwer. Die Assad-Sippe hat jetzt dort, glaube ich, 50 Jahre fast regiert. Also von einer Diktatur dann in eine Demokratie zu kommen, so wie wir uns das vorstellen, da fragt man sich manchmal, ob dieser Zugang des Westens vielleicht ein bisschen naiv ist, dass man glaubt, dass man jetzt dort all diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen und all diese verschiedenen Interessen, die es dort gibt, irgendwie ohne so ein fast gewaltsames Regime unter einen Hut bekommen wird, oder ob dann dort halt wieder der Bürgerkrieg herrscht mit den verschiedenen Gruppen, die sich da bekämpfen. Ich glaube, das wird man alles sehen. Ich glaube auch, dass es ein bisschen eine Illusion ist, zu glauben, es gibt jetzt dann bald eine Demokratie wie in Österreich, in Syrien. Das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Und natürlich ist die Gefahr groß, dass dort wieder radikale muslimische Kräfte, wie eben die HTL, die ja aus dem IS kommt, und man will natürlich nicht Al-Qaida, aber dann, wie gesagt, der Al-Triani war doch auch lang sehr massiv im IS engagiert. Also man will natürlich auch dort nicht ein zweites Afghanistan, wo du dann eine Art Taliban-Herrschaft hast. Also man wird das alles sehen. Aber das ist wahrscheinlich unser nächstes Thema. Die Frage ist halt dann, ob die Flüchtlinge aus Syrien jetzt unter diesen Voraussetzungen dorthin zurückkehren.
Das ist ein bisschen das Problem. Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, weil wir haben diese Situation ja in Wien gesehen. Da haben ja Zehntausende am Sonntag wirklich eine Riesenfeier auf der Straße gemacht. Das waren natürlich jene offenbar Sunniten, die vor Bashar al-Assad geflüchtet sind. Da gibt es ja jetzt Forderungen, die sollen jetzt zurückgehen.
Na schau, eine einfache Geschichte. Erster Punkt, binnen von 2-3 Stunden versammeln sich 30.000 Menschen aufgrund einer geopolitischen Auseinandersetzung, die mehrere tausend Kilometer von hier, Wien, Luftlinie Damaskus, stattfindet auf unseren Straßen. Die Anmeldefrist für solche Demonstrationen bei der Wiener Polizei liegt bei 48 Stunden, möchte ich nur sagen. Das heißt, die Wiener Polizei erzählt die Unwahrheit, wenn sie sagt, sie hätte diesen Aufmarsch mit den Syrerflaggen in irgendeiner Form genehmigt, aber vor einer Woche jene Regierungskritiker abgedreht, die gegen die österreichische Bundesregierung auf österreichischem Boden demonstrieren wollten. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, alle die, die auf die Straße gegangen sind und gemeint haben, islamistische Terroristen feiern zu wollen, die einen Gewaltverbrecher und Diktator zu verjagen, dann sage ich, das nennt sich Gratismut. Ich glaube, in Europa kann man sehr gut Islamistenversteher mittlerweile sein, weil es passiert einem ja nichts. Es wird keinem das Härchen gekrümmt, oh, man kriegt weiterhin die Sozialleistungen und man schreit auf unseren Plätzen, Alu Akbar, ich habe das im Übrigen als unerträglich empfunden. Der dritte Punkt ist, wenn die Wiener Polizei, die Hamburger, die Berliner einigermaßen aufgeweckt wäre, hätte ich mir die Personenstandsdaten dieser Herren genommen, hätte gesagt, wenn ihr euch freut, ihr könnt euch mitfreuen mit dem Propheten in Damaskus, wir schicken euch morgen mit dem fliegenden Teppich voller Kerosin, One-Way-Ticket hinunter in den Nahen Osten, ja, ins 1001 Nacht und dort unten sollen sie dann in Zukunft bleiben. Das fordere ich im Übrigen von der Bundesregierung. Und jetzt aber beim Ernst. Der Asylgrund jedes Einzelnen war die Flucht vor den Schergen des Assad. Der Asylgrund ist weg, aus meiner Sicht. Das heißt, sofortige Abschiebung und Aufhebung dieser Asylanträge und dem zuerkannten Asylstatus, das heißt Rückabwicklung. Zweiter Punkt, keine zusätzliche Aufnahme von Syrern. Es kommen wahrscheinlich währenddessen wir da diskutieren schon wieder 30, 40 einer. Gestoppt ist es, aber sie kommen rein. Aber sie kommen rein und sie schreien Asyl. Das heißt stoppen. Und der dritte Punkt heißt Rückführung von Millionen von Menschen. Aber danke für deinen Zwischenruf, Isabel. Ich glaube ja nicht, dass die alle, die da hier bei uns sich befinden, oder ein Großteil davon, unmittelbar vor Assad geflohen sind, sondern sie sind in den Schoß des Alibaba Michael Häupl und seiner 4.700 Euro Sozialleistung geflohen. Und in Deutschland heißt es halt Grundsicherung oder was auch immer. Und in Österreich heißt es Mindestsicherung. Die werden jetzt da bleiben und dafür werden wir andere 100.000 bekommen, die vor den Islamisten fliehen. Weil, und das möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen, auf die europäische Idiotie immer Verlass ist. Ja, egal, wo es auf der Welt brennt, du kannst immer nach Europa kommen, okay. Denn Muttis großer Busen, also der von Angela Merkel, hängt noch immer weit und ist für die ganze Welt sichtbar.
Die ist schon lang nicht mehr da.
Was man nicht, ob der gehangen ist, ehrlicherweise.
Naja, ich möchte es ja gar nicht wissen, aber die Erdanziehungskraft wird bei ihr in der Physiognomie eine besonders starke sein, würde ich einmal sagen.
Gut, also ich glaube, dass die Menschen prinzipiell einmal gefeiert haben, dass dieses Terrorregime von Assad vorbei war, ist nachvollziehbar. Ich bin mir nicht sicher, ob sich alle genau überlegt haben, ob jetzt die HTL sozusagen zu dieser Machtübernahme vollzogen hat. Und es war ja auch ein Zusammenspiel zwischen HTL, dann zwischen der SNA, die von der Türkei unterstützt wurde, und den Kurden. Also da waren ja, das war ja schon ein breiter Schulterschluss jetzt gegen Assad. Also ich glaube, die Freude ist schon nachvollziehbar, dass man sagt, dieses Terrorregime dort, das gibt es nicht mehr. Deswegen muss man nicht gleich ein massiver Anhänger von ISIS oder von Al-Qaida sein. Also ich glaube, das kann man schon ein bisschen relevieren.
Aber entschuldige, dass wir ein Antisemitismusproblem in unserem Land haben, frei nach den Worten des Karl Lagerfeld, du kannst nicht 6 Millionen Juden umbringen und dann ihre größten Feinde auf den Kontinent holen, das stimmt schon.
Ja, das stimmt.
Ich meine, dass wir im Jahr 2023, 22 und 24 hier auf unserem europäischen Boden mit dieser Geschichte zulassen, dass manche von der River to the Sea blären, dass manche den Tod des Staates Israel wollen, dass in Wien einem Kippa tragenden jüdischen Mitbürger die Kippa heruntergerissen wird, da hört sie dann irgendwann einmal.
Okay, das stimmt schon, aber das
gebe ich
dazu.
Mein Punkt war nur, nicht alle, die da demonstriert haben, müssen unbedingt radikale Islamisten sein,
weil sie sich darüber
freuen. Ja, es waren noch 45 gar nicht alle dabei, ja, das weiß ich. Das ist in Österreich ist immer die Differenzierung, wo wir dabei waren. Nein, wir waren nicht dabei. Der eine hat nur Pferd dabei gehabt. Er selber war ja nicht dabei, der war Staatsoberhaupt. Ja, ja. Nur der Esel war dabei. Das kenne ich. Schau, andere Debatte. Ja, schau jetzt dieser Bild an. Vor 2 Jahren sind Corona-Demonstranten auf die Straße gegangen, Hunderttausende oder Zigtausende, 50.000. Da waren da 2 oder 3 Vollidioten dabei. Sollen es 50 gewesen sein bei 50.000. Entschuldige, das entspricht dem Querschnitt der Bevölkerung. Von 50.000 normalen Menschen hast 50 Vollidioten dabei. Das ist halt so. Und bei uns sitzen ja nur die 50 Vollidioten auf der Regierungsbank. Das ist das Hauptproblem, weil wir die Dümmsten immer aussuchen für diese Funktionen. Aber jetzt sage ich da hat man dann auch sofort geschlossen, na, Nazi-Demonstration, schrecklich alles drum und dran. Und bei der Demonstration, wo vollbärtige 50-jährige, unbegleitete Minderjährige mit so einem Bord wie der Andreas Hofer, man muss differenzieren, ich muss gar nichts differenzieren. Ich stelle mal fest, dass das mein Land ist und nicht deren Land. Ihr Land haben sie ja ordnungsgemäß hin und her gerichtet. Das schaut aus wie der Rest nach 45 und das will ich in Österreich nicht. Und weißt du, was mich gestern erschrocken hat? Dass aufgrund einer außenpolitischen Irritation und das Absägen eines Diktators, kannst du als solches einsortieren, plötzlich in Österreich auf Knopfdruck binnen von 2 Stunden 30.000 Menschen auf die Straße gehen. Ja. Stell dir vor, irgendeiner beim Bate des Propheten schreit irgendwo da im Nahen Osten nach Revolution und du hast binnen von wenigen Stunden in Europa die Straßen voll von Menschen, die Revolution machen.
Sie haben Revolution war mir genug Vorbote. Gegen Israel gerufen und ganz rasch ging es nicht. Die Eva Schütz hat schon recht. Da sind 500.000 Menschen gestorben. Ich fand zwar auch teilweise gespenstisch wer da auf der Straße, ja, aber viele sind dorthin gegangen, weil die einfach Familienmitglieder verloren hatten, da sind Kinder mit Giftgas angegriffen worden von Assad. Das müssen wir schon auch der Fairness halber dazu sagen. Es bleibt dabei.
Bei der Gelegenheit, ich möchte dir ansagen, es ist auch für das Opfer diesmal wieder vollkommen irrelevant, ob du das Giftgas des Herrn Assad geschluckt hast oder das von einem Islamisten.
Darauf auch gleich nach der Werbepause, weil die Frage ist einerseits, werden jetzt jene, die vor Assad geflüchtet sind, zurückkehren nach Syrien und was machen wir zum Beispiel mit der christlichen Minderheit in Syrien, die sehr wohl jetzt in Gefahr ist, wenn Al-Qaida und IS-Schergen übernehmen. Bleiben Sie dran.
Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu Schlag den Groß, wo Gerald Groß derzeit eifrig austeilt gegen alles, was kreucht und fleucht, vor allem gegen Islamisten und gegen Menschen, die in Österreich leben und aus Syrien kommen. Schau mich nicht so entsetzt an. Ich meinte nicht die Steirer und Eva Schütz, die versucht hat, moderierend ein bisschen einzugreifen.
Differenzierend
einzugreifen, genau. Eva Schütz, die große Frage, die sich jetzt ganz viele stellen, also man kriegt es mit im Libanon, wo es ja sehr vielen syrischen Flüchtlingen alles andere als gut geht, oder in der Türkei, scheinen einige tatsächlich jetzt zurück zu wollen nach Syrien. Die Frage ist, ob die Menschen, die in Österreich sind, zurück wollen. Da würde mich deine Einschätzung interessieren. Aber natürlich auch die Frage, ob jetzt nicht der andere Teil dieser Bürgerkriegsparteien jetzt auch flüchten werden aus Angst vor den Islamisten. Und da ist neben den Alawiten, also der Religion vom Assad, natürlich auch sehr stark im Fokus die Christen.
Die orthodoxen Christen, die ja eigentlich unter Assad relativ sicher noch waren, das kann sein, dass die jetzt wirklich einen Fluchtgrund haben oder hätten. Genauso ähnlich wird es den Kurden gehen, wenn Erdogan da versucht, die haben ja dort eine relativ selbstständige Verwaltung, eine autonome Region. Leben auch viele, ich glaube, 4 oder 5 Millionen Kurden dort in diesem Grenzgebiet. Also ob die nicht eigentlich wirklich einen Fluchtgrund jetzt hätten. Und bei den in Österreich befindlichen Syrern würden wir wahrscheinlich unterscheiden müssen, die schon relativ lange hier sind. Man hat ja gestern auch Interviews mit Jugendlichen gesehen, die auch schon hier geboren sind oder zumindest sozialisiert sind. Ob die wieder nach Syrien zurück wollen, ist eine Sache. Die jetzt 30, 40, 50 Jahre alt sind, die werden wahrscheinlich, eigentlich müssten die wieder zurück wollen. Aber es wird natürlich die Frage sein, niemand geht gerne in ein bürgerkriegsähnliches Land zurück. Und wenn dort bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, weil sich die verschiedenen Gruppen bekämpfen, dann werden die natürlich sehr wenig Intention haben, dort wieder hin zurückzugehen. Und dann ist die Frage, ob man politisch entscheidet, dass der Fluchtgrund, nämlich dieses Terrorregime, weggefallen ist und sozusagen das Asyl, das eigentlich ein Recht auf Zeit ist, aushebt. Aber dass man freiwillig in ein Bürgerkriegsland zurückkehrt, das halte ich ehrlich gesagt, außer man möchte dort wirklich hin zurück, wenn man Familie hat oder so eine Heimatverbundenheit hat, für nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Also ich glaube, diese Hoffnung, dass jetzt alle sagen, juhu, freiwillig gehen wir zurück nach Syrien und schauen mal, wer sich dort wie und wo massakriert, die Hoffnung ist wahrscheinlich eher enden wollend.
Ist das nicht eine realistische Einschätzung der Lage, dass die meisten, die schon in Europa sind, sich denken, naja, warten wir erst einmal ab, wie sich die Situation entwickelt? Also wir wissen auch alle nicht, wie sich die Situation entwickeln
diese
wird.
Diese weihnachtliche Frohlockung und den Weihrauch und die Kerzeln da drüben jetzt nicht stören, da fängt bald Lebkuchenbacken an, die liebe Eva Schütz.
Jetzt musst aber dann du aufessen, was ich backe. Da wünsche ich dir viel Spaß. Das könnte dir übel kommen.
Jetzt habe ich eine ganz schlechte Nachricht für dich. Eine ganz schlechte Nachricht. in großen Teilen der Welt herrscht kriegerische Auseinandersetzung. Jedes Jahr beklagen Christen den Mord von zigtausenden Christen weltweit, die als Minderheit verfolgt werden. Viele Länder dieser Erde sind Kriegsgebiet oder Bürgerkriegsgebiet. So. Das bedeutet aber nicht vice versa, dass Europa beispielsweise für all diese Probleme ursächlich verantwortlich ist, ist es nämlich in keinster Weise, und ursächlich eine Schutzzone ist. Ich gehe immer davon aus, dass grenznahe Bereiche zu diesem Konflikt auch die Schutzzone sein müssen. Ich erinnere an die schreckliche Zeit zwischen 33 und 45. Sind viele Menschen aus Österreich geflohen, vor allem 38, dann beginnen 37, 38. Und das Erste, was sie gemacht haben, sie sind sehr nahe, beispielsweise nach Frankreich geflohen, nach Schweden. Wenn die Nationalsozialisten Frankreich eingenommen haben, ist ihnen am Ende nichts anderes übrig geblieben, dass sie in die USA geflohen sind. Und viele von denen sind im Übrigen auch dann wieder zurückgekommen, zähneknirschend, wissentlich, was das Volk und was diese damalige Schreckensherrschaft mit ihnen... Und sehr viele sind nicht zurückgekehrt. Ja, Entschuldigung, wenn du 7 Millionen deiner Angehörigen verlierst, auch nicht keinem zu verdenken. So. Und es hat aber sehr viele Menschen gegeben, die haben dann am Ende dieses Land aufgebaut. Ich mache einen Zeitsprung in das Jahr 89, 92, 93. Österreich hat sehr viele Menschen, im Übrigen in dem Fall sogar richtig, weil wir grenznah waren, aus Slowenien, aus Kroatien, aus Serbien, aus Bosnien aufgenommen. Ein Bürgerkriegsland samt NATO-Intervention, unter uns gesagt, ohne UN-Sicherheitsmandat gedeckt, falls wir uns daran erinnern. Und einige sind bei uns geblieben, in Wien die serbische Gemeinde, in Graz die bosnische Gemeinde, haben sich größtenteils integriert, haben ihre Familien gegründet, alles, und sehr viele sind nach Hause zurückgegangen, haben Osijek wieder aufgebaut, haben Srebrenica zumindest dort gesichert, was zu sichern war, und versucht, Sarajevo wieder aufzubauen und, haben aus der Geschichte gelernt. Und heute, wenn ich nach Slowenien oder nach Kroatien fahre, muss ich sagen, na bitte, aber muss ich sagen, da brummt es.
So, spannend,
das heißt,
aber gern wir
nein, so, das heißt, erster Grundsatz, Asyl ist Schutz auf Zeit. Asyl hat nichts mit Sozialleistungen und Anreizen zu tun, sondern in Wahrheit Sicherheit. Dach über dem Kopf, nicht erfrieren und nicht erschossen zu werden. Das ist Asyl. Wir haben in Europa das Asyl pervertiert, indem wir die eigenen Sozialleistungen aus der eigenen solidarischen Gemeinschaft für alle aufgemacht haben. Es gäbe es keinen Morgen, selbst für jene, die keinen Beitrag leisten. Dass du damit keinen Anreiz hast, zurückzugehen, ist vollkommen klar. Das gibt es aber nur bei uns Idioten. Sonst sieht der Rest der Welt sieht das nicht so. Mhm. Wissentlich. So, das heißt, was du jetzt tun musst, ist, in jene Regionen Syriens zurückzuführen, wo einigermaßen Sicherheit besteht und wo einigermaßen ein Wiederaufbau sichergestellt werden kann und auch bewerkstelligt werden kann. Und das immediately. Warum? Weil du eben Syrien ja nur damit hilfst, das muss man jetzt auch bei der Gelegenheit sagen, wenn du ihre 90% kräftigen, wehrfähigen Männer ihnen zurückgibst. Weil die Frauen, die Kinder, die Alten, die sind ja witzigerweise vor den Bomben des Assad nicht geflohen. Es waren ja die gesunden 18- und 16-jährigen Männer. Die Armen, die Kranken, die Leidenden, die haben ja still gelitten in Damaskus. Und die mehr, dass in Damaskus Massenmorde begangen werden oder irgendwas, entschuldige, es gibt sogar Flieger, die nach Damaskus fliegen, von der Austrian Airlines. Also nur nochmal, vielleicht jetzt derzeit nicht, fliegen bald wieder, brauchst keine Sorge haben. Bald fliegen wir am Hindukusch wieder, ist auch kein Problem. Wir fliegen auch nach Tunesien, ist ein Urlaubsland. Wir fliegen nach Ägypten, ist ein Urlaubsland. Und irgendwann wird man durch Syrien wieder die ganzen großen Kulturstätten im Norden von Syrien wieder besuchen können. So. Also mit Verlaub gesagt, wenn wir einigermaßen vernünftig sind, dann machen wir nun das einzig Vernünftige. Wir bringen die Millionen kräftige Syrer zurück, deren Asylgrund erloschen ist, und helfen damit Syrien, sich wieder aufzubauen.
Ein altruistischer.
Er ist total altruistisch. Der Kanzler Karl Nehammer hat ja quasi eine öffentliche Stellungnahme zur Aussetzung des Asylverfahrens.
Bevor er mit Elon Musk gesprochen hat oder Fotos sich geholt hat.
Jetzt aktuell. Und er schreibt da direkt, Syrien braucht jetzt eine Mitbürger, der Sturz des Assad-Regimes verändert die Gesamtsituation, damit Rückkehr für tausende Syrerinnen und Syrer, eine sichere Heimat und die Möglichkeit zur Rückkehr in greifbare Nähe. Asyl ist bewusst als Schutz auf Zeit gedacht, weshalb die Förderung der Rückkehr eine entscheidende Rolle spielt. Das heißt, ich lese jetzt nicht alles vor, aber das sind die Schlüsselsätze. Das heißt, jetzt gibt es quasi die offizielle Aufforderung eigentlich des Bundeskanzlers an die Syrer,
zurückzukehren.
Ja, geht's zurück.
Also auf der, ja, auf der einen Seite wird er dann gleich das, dem Problem des Familienzuzugs nah her, ja, weil du hast schon recht, da haben jetzt viele männliche Syrer sozusagen oder männliche Flüchtlinge beherbergt und jetzt kommen natürlich die Familien nach, was uns ja vor noch größere Herausforderungen stellt. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist dieses Thema Asyl auf Zeit eins, was man jetzt politisch entscheiden muss, weil man hat sich bis jetzt ja immer mit großer Bravour um diesen Begriff herumgemogelt. Na, bei uns gibt es, wenn einem das Asyl zuerkannt wird, dann ist das natürlich nicht auf Zeit. Und ich glaube, soweit ich das rechtlich weiß, gibt es da auch keine immer wieder folgenden Überprüfungen, ob der Asylgrund noch gegeben ist, sondern man hat das dann wirklich auf Lebenszeit, beziehungsweise ist dann natürlich das nächste Ziel, dass man die österreichische Staatsbürgerschaft irgendwann bekommt. Also dieser Begriff Asyl auf Zeit, den hat es eigentlich so nie gegeben, der ist auch nie diskutiert worden. Es ist richtig, man müsste dann nicht einmal die Europäische Menschenrechtskonvention irgendwie angreifen. Es ist wirklich ein Recht auf Zeit. Und jetzt müsste man halt mal anfangen, das auch wirklich zu leben. Und ich bin gespannt, ob das jetzt gelebt werden wird, weil das würde natürlich einige Themen lösen und wäre wahrscheinlich auch ein Signal in eine Richtung, wo man sagt, okay, es ist ein Bleiberecht, solange dort Krieg herrscht und nicht darüber hinaus.
Was das Problem ist? Im Ankündigen ist der Filzmeier Schüler Nehammer sensationell. Was der schon alles angekündigt hat. Die Gewinnabschöpfung bei den Energiekonzernen.
Übergewinn, mein Lieblingswort.
Die noch besser, weißt du, was noch besser war? Die 500 Millionen für die Hochwasseropfer in Niederösterreich, warten wir immer. Was der alles angekündigt hat, die Balkanroute wollte mit dem Sebastian eigenhändig schließen. Gell? Der ist so offen wie das Hosentitel vom Schmidt. So.
Ja, weil der Sebastian nicht mehr da ist.
Naja, logisch. Also jetzt unter uns gesagt. Also ich meine, beim Ankündigen, also die Worte, sensationell. Da ist der Knehammer heute hergegangen und hat gesagt, wo ist der letzte Pressedienst von Kickl von gestern? Ja, machen wir Copy-Paste und haben wir es raus. In der Umsetzung scheitert er. Schau, bis heute haben wir es nicht zustande gebracht. Ich war jetzt in Budapest gerade bei den Study Days der neuen EU-Fraktion. Die haben dort in Budapest eine Erklärung unterschrieben, aber sei es drum. Asylverfahren, sichere Drittstaaten, grenznah. Rücknahme dieser ganzen Richtlinien, Familienzusammenführung. Ständige Überprüfung, ist der Asylstatus gegeben oder nicht. Das sind ja keine Unmenschen. Ja. Die sagen, wenn Asyl ist, ist das in Ordnung, aber dann überprüfen wir, das Asyl kann ja nicht 10 Jahre dauern. Und die meisten Asylwerber oder viele Asylwerber fahren in die ehemaligen Kriegsgebiete auf Urlaub im Sommer. Mit unseren Sozialleistungen. Da frage ich mich, wo ist der Fluchtgrund? So. Und das gehört jetzt ein für alle Mal geregelt. Das, was er jetzt gerade verteilt hat am Nachmittag oder gegen frühen Abend, ist, kennst du die Bachblüten von
ja, ich nehme das ab und zu, ich finde das total beruhigend.
Ja, das ist Homöopathie.
Kann ich dir auch empfehlen.
Homöopathische Lösungen helfen nicht. Weißt du, was homöopathisch ist? Wenn bei der Reichsbrücke ein Wiener eine ornaniert und in Pressburg wird der Schwimmerin schwanger. Das ist Homöopathie am Ende. Gell? So, in der Donau. Das bringt nichts.
Oder ein Pech.
Homöopathie, wie?
Oder ein Pech, könnte es auch sein, weil wer will schon vom rein ornanierenden auf der Reichsbrücke schwanger?
Dann in Bratislava beim Schwimmen. Ja, will ja keiner. Das ist dann ein Pech. Aber das ist Homöopathie. Die homöopathischen Lösungen brauchen wir nicht mehr. Warum? Weil wir diese homöopathischen Lösungen seit 5 bis 10 Jahren schon hören und das hat uns am Ende nichts gebracht. Du musst jetzt auch in dieser Frage Härte zeigen. Und Härte bedeutet, dass wir tatsächlich rückschieben. Der Asylgrund ist seit Sonntag erloschen. Und wir haben den schlagenden Beweis mit 30.000 Leuten, die auf der Straße waren und gesagt haben, wir wollen nicht zurück. Ich gehe sogar so weit und sage, Starterpaket. Geben wir ihnen 2.000, 3.000 Euro in die Hand und sagen, wir helfen euch. Weißt, die haben ja teilweise ihr ganzes Vermögen, das sie noch gehabt haben, irgendwie in Schleppern in den Rachen geworfen.
Das stimmt. Es gibt halt noch sowas wie gesetzliche Rahmenbedingungen. Also jetzt muss man noch, du bist Juristin.
Aber um was nur Juristisches noch einzubringen, woran das, glaube ich, scheitern könnte, was wir jetzt gar nicht so noch am Radar haben, ist der Europäische Gerichtshof. Weil der Europäische Gerichtshof hat ja schon im Fall Italien, die eine Auffanglage, ich glaube, es war in Montenegro, errichten wollten, gesagt, Montenegro ist nicht geeignet, weil dort nicht das gesamte Gebiet sicher ist. Also in Syrien wirst du nie auf einen Status kommen, wo das gesamte Gebiet sicher ist. Aber das ist jetzt eine spannende Frage. Ja. Wie kann sich die Europäische Union, weil das geht ja nur als Gesamtanstrengung, dann
aber
zu sowas durchbringen?
Kannst du dich erinnern, als Herbert Kickl als Innenminister im Jahr 2017, 18 gesagt hat, das Recht muss der Politik folgen und damit nichts anderes vertont hat, dass die Justizpolitik der Gesetzgeber macht und nicht
Nein, aber das muss man eigentlich sagen,
dass wir dieses europäische Recht und in dem Fall die Europäische Menschenrechtskonvention durchaus ändern könnten. Das hat nämlich Kickl gemeint. Wir haben es mittlerweile mit einer europäischen Menschenrechtskonvention zu tun, die 1947, 57, 67 bis 90 herauf ihre Rechtfertigung hatte, aber die auf die heutigen Fluchtbewegungen in Wahrheit nicht mehr anwendbar ist. Das heißt, wir müssen die Europäische Menschenrechtskonvention ändern, die die Basis für diese Beschlüsse
ist. Ja, man muss diesen einen Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention einmal diskutieren können, ohne dass es die ganze Zeit unmöglich ist.
Entschuldige, die 10 Gebote, das Einzige, was in Stein gemeißelt ist, sind die 10 Gebote. Das halte ich auch für vernünftig, aber alles, was darüber hinausgeht, kann ich diskutieren.
Und auch dieser, der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte. Wobei, gerade die christlich-sozialen, steht in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Ja, jetzt schauen wir das österreichische Budget an. Das ist auch so ein christlich-sozialer Grundsatz, der wird schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Das war nicht absichtlich.
War nicht, glaubst du nicht, dass sie sich die Taschen voll gemacht haben mit 100 Milliarden, Milliarden Corona-Förderung, die an ihre Spezies Amigos, wie einst die gute alte bayerische CSU ausgezahlt haben?
Nein, glaub,
und in Wahrheit unseren Staatshaushalt ausgerammt haben.
Jetzt kommen wir zurück zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Stichwort Maskenlieferungen oder Testlieferungen an die Firma Palmas, über die Firma Palmas. Na, das sind alles keine Freunde gewesen. Ich weiß, das ist ja alles. Na, entschuldige.
Bitte, entschuldige.
Ich war in Italien. Ich hab da eh schon einmal gesagt, ich war in Italien, lernen von der Camorra kennen. Lernen von der Camorra kennen und er sagt, er distanziert sich von der ÖVP. Ich meine, auch die Camorra hat einen Anstand, muss man sagen. Ja, die hat einen Ehrenkodex, den hat
die ÖVP. Aber ich glaube, es geht darum, dass die Europäische Menschenrechtskonvention im Zusammenhang mit einem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der die auch immer sehr weit auslegt, natürlich dazu führt, dass all diese Dinge, die wir da jetzt besprechen und auch für sinnvoll erachten, wahrscheinlich kaum stattfinden werden. Und da ist halt die Frage, wie kann sich die EU oder wie kann sich auch Österreich, ich meine, Viktor Orban macht das ja, indem er dann diesen Sonderstatus mehr oder weniger ausruft.
Der ist aber der einzig Vernünftige.
Aber nicht nur er, ich glaube auch Holland, auch die Niederlande haben das jetzt gemacht. Es gibt schon einige Länder.
Und die Italiener wollen es auch machen, in Wahrheit, weil die Italiener immer die Hauptlast zu zahlen haben von der ganzen Nummer.
Also das, glaube ich, ist ein bisschen ein Thema wirklich für Europa. Wie schafft man es jetzt, wenn man sagt, der Asylgrund ist weggefallen, man versucht diese Menschen wieder in ihr Land zurückzubringen, wo es wirklich einige Gründe gibt, die dafür sprechen. Wie schafft man das auch, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nicht sagt, nein, weil wir haben es ja in Italien gesehen, mit Montenegro, da wollten sie, glaube ich, 11 Asylwerber in ein Lager nach Montenegro schieben und das ist wirklich gestoppt worden. Also das ist ja nicht so, dass das keine Auswirkungen hat.
Das stimmt, aber da gibt es Chancen, dass sich im EU-System was verändert, weil es sind ja mittlerweile Staaten wie Frankreich, Italien und Deutschland dafür, das System zu verändern. Also da könnte
jetzt vielleicht ein guter Augenblick auch mit diesem Thema.
Ich glaube, dass jetzt auch ein Zeitfenster ist. Auch das, was derzeit sich in Syrien abspielt, spielt ja jenen in die Karten, die das System verändern wollen. Das heißt, es tut sich ein Zeitfenster auf, das zu verändern. Aber was ich nicht verstehe, was man das Einfachste nicht machen konnte, was alle europäischen Länder schon längst machen hätten können, sichere Flüchtlingsunterkünfte am afrikanischen Kontinent zu errichten, quasi Safe Spaces in Wahrheit dort zu errichten.
Weil die es nicht machen, weil die es nicht akzeptieren. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach die afrikanischen Länder, da wurde ja versucht mit Geld.
Da gibt es im Übrigen 7, 8 ausgewählte Shithole-Countries, die machen für Geld alles. Ja.
Dann kriegst du wieder ein rechtliches Problem. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach kehren wir dann auf den Boden der heimischen Politik zurück, den Regierungsverhandlungen und den entscheidenden Tagen für diese mögliche Zuckerkoalition. Bleiben Sie dran.
Abel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu Schlag den Groß und heute würde er eigentlich den einen oder anderen Schlag verdienen. Eva Schütz hat gemeint, das nächste Mal nimmt sie was Bachblüten mit.
Das war sein Vorschlag, ich habe mir gedacht, wir können die Rescue-Tropfen gleich für ihn verwenden.
Damit er etwas,
brauchst du die öfter, oder was?
Damit selbstverständlich.
Mit Kindern auf Reisen, da kannst du nur wählen zwischen Gin Tonic oder Rescue-Tropfen, nachdem ich nicht zum Alkoholismus neige.
Und wenn
du
den Kindern Valium gibst?
Ja, das muss dann in der Dosierung wirklich genauer wischen, sonst geht das total schief.
Reden wir mal drüber. Vielleicht kann ich
das sind Vorschläge, von denen auch von diesen Vorschlägen distanzieren wir uns so mit und wir kehren jetzt lieber quasi vom Valium zur möglichen Zuckerkoalition zurück.
Zucker kannst du dir noch.
Wobei, ich glaube, der Zuckeranteil
zumindest ist lustig und entspannt.
Gut, also offenbar wäre Gerald Groß, wenn die FPÖ in die Regierung kommt, für Haschtrafiken und Co.
Ich habe in meinem Leben einmal Marihuana geraucht, habe da mit 16, mir ist es daraufhin schlecht geworden, ich habe mich übergeben und bin Gott sei Dank von dieser Sucht niemals erfasst worden. Welch Freude, aber ich trinke gerne Alkohol. Und ich rauche Zigaretten, wie man weiß. Also ich stehe ja dazu.
Okay, dann kehren wir aber jetzt zurück zu den Koalitionsverhandlungen. Das sind jetzt tatsächlich entscheidende Tage. Es wurde ja mehrmals die Frist nach außen verschoben.
Weil es wäre ja eigentlich heute gewesen.
Es wäre eigentlich heute gewesen und jetzt wird es noch einmal verschoben auf Anfang kommender Woche. Da sollen dann die Chefrunden entscheiden, ob es einen Sinn macht oder nicht. Was ist deine Einschätzung, nachdem sich auch Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Mendl-Reisinger jetzt häufiger getroffen haben? Wird es was oder wird es nichts?
Ja, es macht den Eindruck, wie wenn eigentlich man in den Untergruppen zu der fatalen, aber eigentlich eh allen anderen klaren Feststellung gekommen wäre, dass man da irgendwie auf keinen gemeinsamen Nenner kommt, vor allem in dieser Gruppe Steuern, Finanzen, Budget, dass da einfach keine Überschneidungen gibt. Und dann hat man dieses Ergebnis eben nach oben präsentiert und dann dürften offenbar die Menschen, die ihr persönliches Schicksal mit dieser Koalition verquickt haben, Karl Nehammer, Andreas Babler, weniger Beate Meinl-Reisinger, gesagt haben, halt, das werden wir schon noch auflösen. Und jetzt gibt es eben diese Chefrunden, wo man versucht, trotz dieses wahrscheinlich wenig erfreulichen Ergebnisses der inhaltlichen Gruppe, die Inhalte eigentlich erarbeiten sollte, sagt man jetzt, wir versuchen es aber trotzdem. Karl Nehammer spricht schon davon, dass es auch bei neuen Steuern keine Denkverbote geben sollte. Man überlegt, ob man die Grundsteuer dann doch irgendwie anheben könnte, was ja auch nichts anderes als eine Vermögenssteuer ist. Da kann dann Andreas Babler wieder sagen, ein bisschen was hat er doch mit nach Hause gebracht.
Das hat die AK-Vertreterin jetzt abgelehnt.
Die? Welche Vertreterin?
Die AK-Vertreterin.
Ah, die hat das abgelehnt? Wieso hat die das abgelehnt? Weiß ich nicht.
Weil das
genug?
Die Kleingarten...
Das sehen wir es wieder. Sobald es dein eigenes Klientel betrifft, oder? Weht der Wind aus einer ganz anderen
Richtung. Das ist die Kleingärtner-Koalition.
Die Kleingärtner-Koalition. Die SPÖ hatte ja überhaupt so manche Probleme mit den Kleingärten. Das Thema scheint dort niemandem unbekannt zu sein, vor allem in der SPÖ Wien. Naja, also interessant, ja. Gut, da wird natürlich auch die Hanni Mikl-Leitner, deine spezielle Freundin, sich nicht freuen in Niederösterreich.
Ist die auch Kleingärtnerin,
oder was? Nein, ich glaube, die ist Großgärtnerin. Aber nicht mit dir im Zusammenhang.
Äpfel oder Birnen, oder was?
Gemischtes Gemüse.
Ja, Fallobst, gell? Ja, kann man was machen. Ja.
Also auf jeden Fall, die wird mit ihren Gemeinderatswahlen natürlich keine Freude haben, wenn jeder, der ein Einfamilienhaus besitzt in Niederösterreich, und das ist ja ein Bundesland, wo es viele Eigenheime gibt, dann mit einer höheren Grundsteuer zu rechnen
hat. Aber das kommt eh nicht.
Der Hanni wünsche ich...
Aber wegen den Kleingärten nämlich, oder?
Der Hanni wünsche ich für die Gemeinderatswahl wirklich viel Glück. Toi, die Richtung stimmt weiter so gut so.
Aber ich finde, das ist ja so ein plakatives Beispiel, oder? Du forderst eine Vermögensteuer und in der Sekunde, wo es deine eigene Klientel betrifft, in dem Fall die Kleingärten, ist es auch schon wieder vorbei damit.
Ich habe ja vor dieser Sendung Jan Greiner im Interview gehabt, dem SPÖ-Finanzsprecher, der eben in dieser berühmten Gruppe Finanzsteuern und Budget sitzt, und er hat noch einmal ganz klar gemacht, naja, es wird nur mit einem Mix aus Ausgaben und Einnahmen gehen. Wird sich diese Gruppe jetzt einigen können, deiner Meinung nach?
Schau, das sind wie die Bremer Stadtmusikanten. Die Heerscharen fehlen ihnen mittlerweile. Das heißt, die eigenen Verhandler wollen gar nicht mehr mitmachen. Bei dem Kai-Jan Greiner hatte ich heute bei deinem Interview, ich habe es mir vorher angesehen, bevor jetzt wir gestartet sind, den Eindruck, dass er auch nicht so recht will, sein immer wiederkehrendes Mantra. Ja, wir, die Sozialdemokraten, sind wie Handwerker. Wir sind jetzt bereit, die Schuldentrümmer der österreichischen Volkspartei aufzukehren, hat mir gezeigt, die eigenen Sozialdemokraten wollen nicht. Der eigene Wirtschaftsbund will nicht. Der eigene Bauernbund will nicht. Und der halbe der Parlamentsklub von den Neos will in Wahrheit auch nicht. Das Problem ist, es wurden nur alle kastriert. Weißt du, was das ist? Abgebissen. Weg ist. So, das sind Kastraten. Ja, oder was auch immer, oder angeschnitten. Die haben nichts mehr. So, die singen mit dem Hoden Zeh nur mehr. Die sind Kastraten. Das heißt, es verhandelt dort nur mehr die rudimentären Restbestände. Nehammer. Ist die Frau Nehammer auch am Tisch oder was? Möglicherweise? Gibt es die Kochrezepte? Ja. Nein, wurscht. Also die, dann der ÖAB, die rudimentären Restbestände des ÖAB, der Herr Babler ganz exklusiv allein, der Herr Schellhorn und die Frau Meindl-Reisinger. Und die Viere wollen in Wahrheit diese Koalition haben, auf Biegen und Brechen. Das Land geht vor die Hund. Die Inflation steigt bald wieder. Jeden Tag geht ein Riesenbetrieb flöten. Unser kleiner Schluchtenscheißer Walter Ulbricht, also Karl Schmähammer, niemand hat die Absicht, neue Steuern einzuführen. Niemand hat die Absicht, die Steuern zu erhöhen. Vor einer Woche gibt der Österreicher ein Interview, ich glaube, dir, und sagt, nein, also man schon, er will ja keine neuen Steuern, aber die bestehenden können wir schon erhöhen. Bei einem Hochsteuerland von 15% Hochsteuer und Sozialversicherung. So, das ist doch die Koalition des gelebten Wortbruchs. Die Koalition des gelebten Wortbruchs. Und ich war bis zum heutigen Tag nicht für Neuwahlen. Jetzt bin ich. Mir reicht's nämlich.
Ah, du bist für Neuwahlen?
Ja, jetzt mir reicht's. Ich sage, Österreich braucht jetzt ein klares Ergebnis. Die 28% haben für die Freiheitliche Partei nicht gereist. Wir brauchen 35-36%, dass es richtig duscht. Die ÖVP muss offenbar unter 20% runtergehen. Es hat eine Umfrage von Lasassfeld gegeben, vom Donnerstag. Ja. Diese neue Koalition, die sich da gerade bildet, hat nicht einmal mehr, nur mehr eine hauchdünne Mehrheit. Wie willst du ohne Mehrheit bei zukünftig verlorenen Gemeinderatswahlen, Landtagswahlen, Wien, Niederösterreich, Steiermark, wie willst du gegen das Volk, das hatten wir jetzt 5 Jahre, gegen das Volk regieren? Diese Regierung ist jetzt schon durch, bevor sie angefangen hat. Daher Neuwahlen.
Aber das ist jetzt spannend, weil der Gerald Groß sagt, jetzt spricht jetzt das aus, was ich seit Wochen schreibe, dass die FPÖ eigentlich als Ziel hat, in eine Neuwahl hineinzugehen, wenn diese Koalitionsgespräche gescheitert sind.
Ich bin jetzt nicht das Megafon der FPÖ.
Naja, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Und ich bin mir auch sicher, dass alles, was du über die FPÖ schreibst, auch tatsächlich stimmt, möchte ich hier auch bei der Gelegenheit sagen. Naja,
schau. Stimmt sehr wohl.
Naja. Ich glaube, der FPÖ wird sich gar
Ich glaube, dass du mit der Papa Wanga sehr viel einsaust. Jetzt nicht äußerlich, aber zumindest so vom Schreibstil der Prognosen her durchaus.
Sie Papa Wanga. Das ist diese Dicke aus Russland?
Das ist die kleine Dicke aus dem Balkan. Ah, ja, sie ist aber schon längst verstorben.
Die ist schon tot. Nein,
spricht auch noch. Aber sie spricht noch immer. Sie klopft über ihre Gruft offenbar. Ah, ja.
Also ich glaube, dass der FPÖ...
Die Ähnlichkeit habe ich mit der Cassandra. Die hat ja am Ende recht.
Ja, aber der ist auch nicht gut.
Nein, das stimmt. Aber dem Rest der Welt auch nicht.
Stimmt. Ich glaube, dass der FPÖ relativ egal ist, ob Karl Nehammer geht und jemand kommt, der mit ihnen verhandeln würde. Oder ob es Neuwahlen gibt, das wird ihnen relativ egal sein.
Wenn sie realistische Chancen hätten. Oder
dann noch mehr. Naja, das kommt darauf an, mit wem die ÖVP dann in die nächste Wahl geht. Ne? Das wird ja dann wahrscheinlich nicht mehr der Karl Nehammer sein, sondern jemand anderer.
Doch Sebastian Kurz.
Nein, so wie es zur Zeit aussieht, nicht, weil er ist ja als Unternehmer recht glücklich und sehr erfolgreich vor allem. Aber trotzdem, du kannst jetzt nicht sagen, was für
Claudia Danner zieht mit einer Mistgabel schon einen Tag für Niederösterreich in die Wahl, habe ich gehört. So, es war ein Kyrie.
Das wäre zumindest interessant und du würdest dich wahrscheinlich zumindest kurz anschließen, einfach nur aus Interesse, nehme ich einmal an. Nein, aber man weiß, du kannst es so genau nicht sagen. Also jetzt hat die FPÖ die Wahl gewonnen. Sie haben 29%, wenn sie jetzt verhandeln würden mit einer ÖVP, die nicht von Karl Nehammer angeführt wird oder mit niemandem, der sie ausschließt, wäre das wahrscheinlich die sicherere Option. Jetzt kann man schon sagen, in den Umfragen sind sie jetzt bei 36%, aber ich warne davor, das haben sich schon einige gedacht, dass sie dann ganz hoch gewinnen. Man weiß dann doch nicht, was im nächsten Wahlkampf wieder kommt. Wer dann die ÖVP anführen wird, das ist sicher die sicherere Option.
Also aber kurze Frage, wer die ÖVP anführen wird? Wer?
Ja. Naja, zum Beispiel Sebastian Kurz.
Zum Beispiel.
Oder Hartmannsdorfer.
Andreas Kohl.
Oder Wolfgang Hartmannsdorfer.
Ingrid Korosek. Andreas Kohl.
Caro Edstadler.
Wir haben jetzt zwei realistische...
Ingrid Korosek.
Andreas Kohl. Aber total cool, hast du schon mal Ingrid Korosek bei der
Nein, aber auch Andreas Kohl. Die können als Jugendkandidaten antreten.
Oder was wirklich
ein stimmenfähiger ist, so ein ganz ein schlimmer Fähiger. Christopher Drexler. Der ist in Wahrheit arbeitslos. Den müssen sie jetzt gerade in der steirischen Landesregierung versuchen, deswegen keinen anderen Job haben.
Wenn du die Sit-Ups schaffst.
Wenn du mit Ingrid Korosek die Sit-Ups schaffst.
Von Ingrid Korosek, da schaue ich mir an, da schickst du mir dann das
Video. Das war ja jetzt nicht. Ja. Ich habe gesagt, das ist eine Zukunftshoffnung. Das sind alles Jugendkandidaten.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es macht für die
oder am Ende Wolfgang Schüssel. Ich glaube, wer, wenn nicht er?
Wolfgang Schüssel gar nicht so schlecht.
Ja. Ich glaube, und das sage ich jetzt nicht einmal blöd gemacht, ich glaube, das ist der Einzige in der ÖVP, der noch denkt. Der Rest ist eh nicht von der Lage.
Also das war ein genialer Stratege, das muss man wirklich sagen.
Ja.
Aber trotzdem, der FPÖ wird es egal sein, ob sie den Kanzler stellt mit 29% oder mit 36%. Also ich glaube, entweder Neuwahlen oder eine Verhandlungsbasis mit einer ÖVP, die halt nicht mehr von niemandem mehr geführt wird, der Verhandlungen mit der FPÖ ausschließt, ist das Wunschszenario der FPÖ.
Wobei ich höre ja, dass es zwischen Edstadler und Kickl, hast du mir, glaube ich, gesagt, oder da du, weißt du, aus der Zeit hast, das Innenministerium.
Nein, die mögen sich überhaupt nicht. Nein, die mögen sich.
Aber ich glaube, dass die Caro Edtstadler ja als wandelnder Eisschrank sowieso nicht, als Eisprinzessin sowieso
nicht. Stimmt überhaupt nicht. Nein, die ist persönlich sehr nett oder singt auch schön.
Immer wenn ich sie sehe, wird mir immer irrsinnig kalt. Da wird mir immer irrsinnig kalt. Kriege ich die Gansel aus, steht mir auf, da wird mir immer sehr kalt. Ich glaube, du bist in Sibirien.
Da musst du mal
die kommunistische Gulag-Aufseherin.
Da musst du mal die Kälte überwinden und auch mit ihr reden, dann wirst du sehen, dass sie wirklich eine sehr sympathische Person ist.
Das ist schön, dass sie ein weiches Herz hat.
Aber gründen, aber wird immer ganz warm ums Herz, wenn du Herbert Kickl siehst, der streicht
ja,
so eine
Welt. Ja, das ist so. Was ich hasse am Ende? Weißt du, was ich für die größte Todsünde halte? Wirklich. Die Dummheit. Und derzeit erleben wir in Österreich in dieser ganzen Politik, in diesen politischen...
Wem wirst du jetzt Dummheit vor? Der Edtstadler oder was?
Dem Herrn Nehammer, einem Herrn Babler, einer Frau Meinl-Reisinger. Ich halte sie wirklich nicht aus. Und weißt du, was ich am meisten schätze, wenn ein Mensch intelligent ist? Das finde ich ist ein großartiges Talent.
Und du findest genau Herbert Kickl und Wolfgang Schüssel.
Ich halte zum Beispiel Herbert Kickl für einen hochintelligenten Menschen, der, und das muss man sagen, auch in seiner Parteiführung der letzten 3 Jahre vollkommen fehlerfrei agiert hat, sämtliche Wahlkämpfe gewonnen hat, sämtliche Landtagswahlkämpfe die FPÖ auf Platz 2 und 1 geschoben hat, bei der Europawahl auf Platz 1 geschoben hat, bei der Nationalratswahl in der Steiermark mitzuverantworten hat, ein Ergebnis von 35%. Ich halte den wirklich für einen genialen Politiker am Ende,
okay,
der auch in seiner Linie
ist. Das ist jetzt eine Deklaration der Amour, also eine Linie.
Ich glaube, ein guter Strateg ist er ganz sicher.
Das muss man schon sagen.
Ich glaube, dass der Herbert Kickl ein sehr verstocktes, altes Familienbild hat. Also ich würde da nicht ankommen, aus dem auf alte Kratler stehen. Das habe ich da schon einmal gesagt. Aber ich schätze ihn als wirklich hervorragenden Stringenten.
Also ein Stratege ist er ganz sicher ein sehr guter. Und ich finde es auch persönlich nachvollziehbar, dass er jetzt niemanden anderen mehr als Nummer 1 akzeptieren möchte, weil natürlich mit Heinz-Christian Strache...
Das macht er einfach nicht. Wenn einer auf Platz 1 ist, das drängt sich ja gar keiner mehr auf.
Aber die FPÖ hat so klar gewonnen.
Das Match ist erledigt.
Keinen Grund,
Schau, du gehst auf einen Parteitag, wirst Parteiobmann. Schon mal eine Entscheidung. Aber wenn der Wähler so oft auf Platz 1...
Nein, er hat wirklich keinen Grund, dass er danach gibt, völlig nachvollziehbarerweise. Also, ich glaube trotzdem, es wird diese Koalition jetzt zustande kommen. Es ist eben wenig Übereinstimmung im inhaltlichen Bereich, aber man hat sich so schon in dem Verfahren...
Aber jetzt unter uns, wie geht's weiter? Es kommt die Koalition zustande. Ja. Eine Überlegung, es kommt die Koalition zustande. Wir haben, glaube ich, Anfang 19. Jänner ist die Burgenlandwahl.
Ende Jänner.
Nein, 19. Da wird einmal die erste Gewaltwatschen für die ÖVP im Burgenland sein, die kommt dort nicht vor. Gut, die hat es vorher auch nicht gegeben. Da kann man sagen, okay, die hat es dort nie gegeben, also gibt es das gar nicht mehr. So, das ist der erste Punkt. Dann kommen die niederösterreichischen Gemeinderatswahlen, glaube ich, ex aequo im März mit den steirischen Gemeinderatswahlen. Prophezei überall gut 10-20% minus. Also die starten dort bei 60-70%. Ja. Die gehen dort, die rasseln dort runter. Die Bürgermeister gehen rein, weil es verloren. Die Gemeinderäte gehen rein, weil es verloren. Jetzt frage ich mich, wie lange hält diese Nomenklatur oder Verlierer aus?
Da wäre ich mir jetzt nicht so... Ganz ehrlich, Gerhard, erinnere dich einmal an die letzte Regierung, an Schwarz-Grün. Gerade dann hält es lange aus, weil jeder weiß, dass er bei der nächsten Wahl noch einmal 10%.
Ja, aber irgendwann reden wir bei der ÖVP vom Parlamentsauszug.
Ja.
Okay, also vor irgendwann ist kein Wähler mehr da.
Ehrlicherweise, ne?
Naja, jetzt raffen sie sich beide um 19% in den Umfragen. Lassas für 20 und 19%. Also gib denen noch 2 Jahre, sie kommen nicht mehr in den österreichischen Nationalrat rein. Gib ihnen noch 2 Jahre.
Sehr gut. Also, ich glaube, da hast du nicht ganz recht, weil jetzt vergisst du die Pensionisten, die aus Prinzip immer die ÖVP oder die SP wählen. Da hast du schon einen gewissen
und jetzt,
Stock, oder?
Ich weiß, du bist Juristin. Aber jetzt erkläre ich dir eine medizinische Grundkenntnis.
Alle Leute sterben
Memento
einmal.
Memento mori. Mensch, du bist sterblich. Ja, okay?
So. Aber nicht so
wenn die ÖVP
so
keine so Jungen mehr nachkriegt, wenn die 18- bis 65-jährigen Erwerbstätigen mittlerweile zur Mehrheit die FPÖ wählen, wenn die ÖVP und die SPÖ sich nur mehr von 70, 80, 90-Jährigen nähert und wir aber eine Sterblichkeit von weiß Gott wie viel Prozent am Tag hat, dann sterben da irgendwann
aber
hinten deine Wähler aus.
Durchschnittsalter 87, oder? Oder 83
jetzt einmal. Der durchschnittliche ÖVP-Wähler ist 87, ja? Also ungefähr gleich alt wie Andreas Kohl. Ja?
Frauen 84, Männer 79.
Ja, die sterben früher. Das ist immer so aufregend, Gerhard. Das ist immer so aufregend, sterben sie auch früher.
Du kannst meinen neuen Heilstag ab Sonntag anschauen, dann wirst du gute Tipps
was,
kriegen.
Was, einen Tag aus der Hölle?
Nein, der wäre mit dir Health, das heißt
Erzählst du aus deinem Leben, oder was?
Nein, wie gesagt, da wärst du mein Dauer. Damaskus.
Damaskus, sie spricht von Damaskus.
Aber ich finde schon, dass du das nicht am Campus noch gestartet hast, die ganze Sendereihe. War das einmal eine pfiffige Idee gewesen aus dem Haus der Fettner?
Das war kein Sonntag und das wird ein Gesundheitstag und dann wirst du lernen, wie man sehr länger gut gesund bleiben ja kann und Gesundheitskompetenz.
Ja, vielleicht sollten wir eher Touren
sein. Das können wir mal versuchen, wir zwei.
Ja, Aerobic mit Eva und Gerald.
Und Ingrid Korosek.
Ja, Ingrid Korosek.
Dazu und machen dann, ja. Und machen dann einen.
Ich hoffe, der Wolfgang Fellner sieht es nicht, weil er kommt auf die blöde Idee und macht das Sendeformat. Da muss ich immer aufpassen.
Aber die moderiere ich, weil das würde ich echt gern sehen. Ja. Gut, danke Gerald Groß, danke Eva Schütz. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.